Ist das dein Herzenswunsch? Wenn wir diese Einstellung vom Herzen singen können. Und Gott will das auch. Was steht dagegen? Wir wollen selber seinen Weg gehen. Er gibt uns die Kraft dafür. Er will uns ändern. Sein Wort ändert uns. Nicht meine Worte. Meine Meinungen sind, ja, im guten Deutsch, Wurst. Aber danke. Was Gott sagt, hat immer Kraft und ändert uns. Er bewundert mich immer wieder, wie er das in mir, in uns macht. Als ich so, ja, ein Teenie-Alter war, hat unsere Familie mit ein paar anderen Familien eine Gemeindegründung angefangen. Es war bei einem zu Hause, der ein großes Haus hatte. Es war tief im Wald, Bäume umherum. Und es war schon eine schöne Zeit. Habe nie daran gedacht zu der Zeit, dass ich irgendwann mal selber Gemeindegründer sein würde. Aber ich als Kind war noch nicht selber nicht bekehrt. Ich war selber ungläubig, hatte aber als Heuchler diesen Jahren gelebt. Ich habe mich aber jeden Sonntag gefreut, im Gottesdienst zu kommen. Aber meine Beweggründe, meine Motivationen, meine Motive waren nicht richtig. Weil es hinten, diese Familie hatten einen Sohn gehabt, der jung erwachsen war. Und er hat einen alten, glaube ich, es war ein Commodore 64 oder irgendwas zu der Zeit. Manche, den, ja, in dem Alter denken noch daran und sowas. Ich glaube, das war, wie es hieß. Und es war schon ein ganz moderner Computer zu der Zeit und es hat Computerspiele darauf. Und nach dem Gottesdienst haben wir immer ganz leckeres Essen gegessen. Das war genug für einen Junge. Aber dazu gab es Computerspiele. Und so haben wir immer uns auf den Gottesdienst gefreut. Mit falschen Beweggründen. Es ist fast peinlich, euch das zu sagen. Ich weiß nicht warum, aber jetzt 25 Jahre später, immer noch peinlich. Motivationen, Beweggründe können wir nicht selber, manchmal in uns selber nicht beurteilen. Sicherlich nicht im anderen. Es gab andere Zeiten, wo ich sehr gern bei Hochzeits dabei war. Nicht, weil ich so der Braut und Bräutigam so gern hatte, sondern wegen der Feier danach. Beweggründe. Die sind schon etwas besonders, etwas unsichtbar, aber etwas absolut wichtig. Wir sind bei einem Predigt von Jesus und jedes Mal gibt es viel Wiederholung, ich weiß, aber weil es eine Einheit ist, weil diese drei Kapitel zusammengehören, müssen wir immer wieder uns daran erinnern, wo wir stehen. Weil diese Stellen stehen nicht nur für sich, mehr als anderen Stellen, weil Jesus hier eine Predigt vorbringt. Und wir möchten wissen, was sagt Jesus hier? Warum sagt er das? Und warum geht er dann zu dem nächsten Thema? Es ist nicht nur willkürlich, ihr braucht das und das und das, sondern in diesen Stellen hat er eine Logik, hat er einen Gedanken, was diese Leute gebraucht haben, diese Menschen, diese Mengen und die Jünger. Und hat er auch an uns gedacht. Und dieses Thema, diesen Bergpredigt ist immer noch für uns aktuell. Das Königreich Gottes, Jesus spricht als König, er spricht in Vollmacht und er kommt und er sagt, das Gesetz, das ihr vor tausende Jahren das Volk gefolgt haben. Die meisten von euch haben das falsch verstanden, vor allem die Leitern in dem Land, die geistlichen Leitern. Ihr folgt das Gesetz bis zum letzten Buchstaben, aber nicht vom Herzen. Ich bin gekommen, dieses Gesetz zu erfüllen. Nicht aufzulösen, zu erfüllen. Und ich gebe euch den richtigen Bedeutung für dieses Gesetz, warum Gott die gegeben hat. und was sie uns bedeuten. Und zwar, dass es nicht nur äußerlich zu folgen ist. Solange ich das alles abgehakt habe, dann geht's. Sondern etwas vom Herzen zu machen ist. Es ist etwas Übernatürliches. Etwas, das nur Gott in dem Herzen wirken kann. Und so haben wir diese Gesetze angeschaut. Er hat einige Gesetze uns vor Augen gebracht. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht schwören, falsche Schwüren, so richtig ehrlich sein. Du sollst nicht vergelten, du sollst Liebe zeigen. Wenn jemand dich Böses tut, dann du sollst Liebe zeigen. Deine Nächsten lieben. Und nicht nur deine Nächsten, auch deine Feinde. Genauso wie wir lieben. Und was interessant ist an dieser Stelle, ich habe das gezählt, es gibt 10-mal, ab Vers 20 bis 48, dass er das Wort nicht verwendet, im Sinn von verbotenen Sachen. Du sollst nicht töten. Und auch mit der Bedeutung davon, spricht er von viel nichts. Es kommt manchmal sehr negativ vor. Er betont diese falschen Bemühungen und Werke, aber gleichzeitig bei der Bedeutung, bei der Auslegung des Gesetzes, die Verbote kommen immer noch vor. Das ist halt so. Wir haben das auch betrachtet, dass wenn Gott etwas liebt, hasst er auch was anderes. Und das hat Jesus auch bei diesem gegeben. Also ab Vers 38 ist es weniger negativ, aber spricht hier von Liebe. Er spricht hier von einer Liebe zum anderen, das auch in dem Gesetz zu finden sein soll. Und dass wir unsere Feinde lieben, nicht hassen, nicht vergelten. Jetzt betont er was Positives, vor allem ab Vers 48. Und hier ist so den Schlüsselsatz quasi oder Zusammenfassung. Das bringt uns zu dem nächsten Kapitel und es ist nicht willkürlich gegeben hier, getrennt für ein Kapitel zunächst, ist schon ein nächstes Thema. Und er sagte, Vers 48, nach ihr gesagt hast, liebt eure Feinde, weil Gott euch geliebt hat. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ein Satz, der uns vielleicht ein bisschen stört, aber im Zusammenhang klar ist, er möchte uns nicht irritieren. Er möchte uns sagen, dass wir in Liebe ihm nachahmen. Warum sage ich das? Weil in dem Satz selber, es geht nicht hier um ein gefühlloses Verbot oder ein gefühlloses, angstmachende Botschaft. Es geht hier um eine Beziehung, weil er sagt, ihr nun sollt vollkommen sein wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das lesen wir schnell rüber. Er spricht hier nicht von einem Gott, der ganz fern ist, sondern ein ganz Gott, der ganz nah ist. Er ist dein Vater. Und wie dein Vater Liebe seine Feinde gegenüber gibt, dann sollst du auch deine Feinde lieben. Du sollst deinen Vater nachahmen. Du bist in eine neue Familie. Du hast die göttliche Natur. Dann ahme deinen Vater nach. Das ist etwas, das durch Beziehungen stattfinden soll. Und du sagst, aber ich schaffe das nicht. Aber überleg mal, wenn ich mit meinem Kinder vorlebe, ich war letzten Tage mit Caleb bei einem Englischcamp, im Gymnasium hat das veranstaltet, deine Klasse, es war super. Ich habe es wirklich genossen, mit ihm in seiner Klasse dabei zu sein und ich habe denen Baseball beigebracht. Okay. Ich bin kein Profi-Baseballer, aber habe Baseball beigebracht. Und ich habe denen gezeigt, wie man den Schläger hält, den Bat hält und wie man das schwingt und alles. Okay. Und ich musste das denen zeigen. Und ich habe doch versucht, das genau richtig zu machen. Also ich bin froh, dass kein Profi, wirklich echte Profi da wäre. Die hätten mich ausgelacht. Aber ich habe denen gezeigt, okay, so soll ich machen. Nicht so oder so oder einfach so. Und dann so haben sie gelernt. Ich wollte denen nicht irritieren. Ach Mann, der Coach, er macht es so und so, das schaffe ich nie. Aber das zeigen, vorbildlich, und sie wollten das auch tun. Und sie haben gelernt, so ist dein Vater. Jesus sagt hier, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und wenn du ein Kind Gottes bist, Wenn du eine gesunde Beziehung mit deinem vollkommenen Vater hast, dann willst du auch ihm nachahmen. Du möchtest nicht mehr wie der Welt leben. Du möchtest nicht in diesem nach dem verfinsternden Königreich, in dem du vorher warst, unter denen du vorher warst, du willst ihm nachahmen. Und das ist, wie Jesus das hier sagt. Nicht mit dem Schläger auf dem Kopf, sondern sei vollkommen sein, wie dein Vater vollkommen ist. Ahme ihm nach. Und das ist wichtig. Ich möchte das wiederholen, weil das wichtig ist für die nächsten Verse. Weil ab Vers 1 in Kapitel 6, es geht hier um deine Beziehung mit deinem König, mit deinem himmlischen Vater. Ich zeige euch das. Schau in Kapitel 6, Vers 1. Ich lese das vor. Er sagt, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht von den Menschen übt, von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmel ist. Auch in Vers 4 sagte er, dein Vater. In Vers 6 sagte er, bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Vers 8, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt. Vers 9, unser Vater. Vers 15, euer himmlischer Vater und euer Vater. Vers 26, euer himmlischer Vater. Wieder Vers 32, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr alles, dies alles benötigt. Es kommt hier 11 Mal vor in diesem Verse, das Wort Vater mit dem persönlichen Pronomen. Mein, dein, euer, unser. Er spricht hier von einer Beziehung. Im Vergleich kommt das Wort Gott nur, glaube ich, 3 Mal vor. Du siehst hier eine Betonung. Absichtlich von Jesus gemacht. Es geht um eine Beziehung mit ihm. Und 2 Sachen in diesem Kapitel. Die Beziehung, unsere Seelen zum Herrn, persönlich mit ihm, unsere Seelen mit dem Herrn, wie wir ihm anbeten, wie wir ihm in der Stille begegnen. Er spricht hier von Almosen geben, dass wir das für Gott machen. Gebet in der Stille mit Gott, der Vater unser, werden wir auch betrachten in den nächsten Wochen, und Fasten. Und auf Vers 19 spricht er, weil wir in dieser Welt leben, mit dem Lasten, mit den Sorgen und Schwierigkeiten dieser Welt, dass wir auch mit unserem himmlischen Vater zurechtkommen. Dass wir mit den Lasten, Sorgen dieser Welt so mit unserem himmlischen Vater umgehen. Das ist Vers 19 bis zum Ende des Kapitels. Es geht hier um unsere Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Und so möchten wir heute betrachten. Höchstwahrscheinlich werden wir nur den ersten Vers betrachten, wo er sagte und zeigt uns, was unsere Beweggründe sein sollen für das, was wir machen. Warum möchtest du für den Herrn leben? Warum tust du was Gutes? Ich lese wieder Kapitel 6, Vers 1. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmel ist. In diesem Vers sehen wir, warum wir Gerechtigkeit üben sollen. Er benutzt das Wort Gerechtigkeit im Sinn nicht von der Gerechtigkeit, wie wir in Römerbrief sehen, von Paulus, sondern im Sinn von gute Werke. Er sagt es so, diese Gerechtigkeit sollte man üben, das Wort für tun, dass wir gute Dinge tun. Nun, er sagte hier nicht, dass wir nichts was tun sollen. Er nimmt es als selbstverständlich an, dass wir was Gutes tun. Aber die Frage ist, warum? Es gibt eine Gefahr, wenn wir unseren himmlischen Vater nachahmen und versuchen, ein heiliges Leben nachzustreben, dass wir das verkehrt machen. Es gibt falsche Motivationen. Und die größte davon vielleicht ist, dass wir, ist, weil wir unter anderen Menschen leben. Wir leben nicht allein in einem Kasten mit unserem Herrn, sondern wir haben zwischenmenschliche Beziehungen. Wir kennen einander, wir grüßen einander und wir tun was Gutes untereinander. Das heißt, anderen sehen, was wir tun. Und die Gefahr ist universal, dass wir etwas tun, damit wir von anderen Menschen gesehen werden. Es ist, wenn wir ehrlich sind, für uns allen ein Problem, eine Zuneigung. Und Jesus sagt, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt. Warum machen wir das so? Jesus kennt uns. Wir wollen von anderen gesehen werden. Es ist nicht immer so. Vielleicht manche neigen mehr dazu als anderen. Aber das ist, Heiliger Geist sagt, es ist hier in der Bibel gegeben, weil wir das so, diese Zuneigung haben. So, warum machen wir das? Jesus sagt, wir sollen das nicht machen für menschliche Ehre. Nicht vor den Menschen. Und er gibt dieses Beispiel, das Ding, wir lesen das schnell rüber, aber er sagte, dieses Beispiel von der Almosen, nicht Almosen, ich denke, wir werden das wieder betrachten in den nächsten Wochen, in zwei Wochen, wenn Gott will. Aber er spricht von Almosen, dass sie den Almosen geben, zu den Armen was geben, und wenn ein Posaunen durch die Straße laufen. Du-du, du-du. Ich habe 1000 Euro zu geben zu dem armen Menschen auf der Straße. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen, die das angehört haben, das erste Mal, einfach so gegähnt haben. Sagen, ja, okay, eine Posaune, ja. Ja, stimmt, ich habe meine Posaune letzte Woche gehabt. Ja. Ich denke, er hat das vielleicht ein bisschen mit ein bisschen Humor gesagt. Kann nicht 100% sagen, weil wir haben keine Tonspur von der Predigt. Predigt von Jesus, aber er übertreibt es fast ein bisschen. Soll es nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun in der Synagoge, auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Etwas Gutes zu tun, damit anderen was sagen, war das schon eine Zuneigung zu der Zeit. Das ist immer noch für uns eine Zuneigung. Wir sollten es nicht für Menschenehre machen. Das Ziel ist nicht für Menschen. Was ist das richtige Motiv? Und was wir hier sehen in der Stelle, und unmittelbare Stelle in Vers 6, oder Kapitel 6, Vers 1, er sagte, tu das nicht vor den Menschen, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmel ist. Und am Ende, damit er spricht er von Almosen, dass wir das so im Verborgenen machen quasi, der Linke nicht wissen, was der Rechte tut, damit deine Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Warum sollten wir unsere Gerechtigkeit üben? In dieser Stelle spricht er von Lohn. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater. Ich kann es nicht anders sagen, als was ihr hier sagt. Wir sollen richtig leben für den Lohn von unserem Vater. Jesus sagt, dass wir für ihn leben, von Herzen leben, damit wir von ihm einen Lohn bekommen. Ich weiß nicht, wie das dir vorkommt. Es kommt mir immer wieder ein bisschen komisch vor, aber das hat Jesus gesagt. Und das möchten wir in den letzten Minuten kurz betrachten und lernen. Was meint Jesus damit? Er spricht hier von Lohn. Und ich denke, das zu erklären, sollten wir in 1. Korinther schauen. 1. Korinther, Kapitel 3. Warum würde Jesus das sagen? Kommt das dir vielleicht ungeistlich vor? Fast. Dass Jesus das sagen würde, dürfen wir so leben? Dürfen wir sowas sagen? Also Jesus hat gesagt, so deswegen sage ich das auch. So, lass uns das ein bisschen Erklärung nehmen von anderen Stellen. Die Bibel, Kommentare sind gut, wenn du einen guten Kommentar hast, oder MacArthur oder McDonald oder anderen, aber die Bibel ist selbst der beste Kommentar für sich selbst. So lassen wir die Bibel uns erklären, was Gott meint, was Jesus meinte, was er meint mit Lohn. In 1. Korinther 3, jetzt Jahre später, nachdem Jesus dieses gesagt hat und gestorben, auferstanden ist und seine Jünger ausgesandt hat, Paulus auch, hat sich bekehrt und ist ein Diener des Herrn gewesen, unterwegs, und diese Gemeinde in Korinth gegründet. Und er spricht von der Tatsache, dass er und Apollos nur Diener sind. Gott gibt ihr Wachstum, sie pflanzen, begießen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Er spricht von Dienst, er spricht von Gerechtigkeit üben, dass wir für den Herrn leben. Und dann sagte er, ab Vers 10, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich aus ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. In diesem Vers spricht er von unseren guten Werke. Oftmals, wenn ich mit jemandem rede, den Jesus noch nicht kennt und der nach guten Werken lebt, damit sie in den Himmel kommen können, sie gehören die Kirche oder diese Religion, die denken, wenn ich diese Mühe mache, dann komme ich in den Himmel. Und wenn ich sage, nee, es ist nicht durch gute Werke, dass du in den Himmel kommst. Nur durch Gnade, die du empfängst, nur durch den Glauben, damit wir uns nicht rühmen. Dann sagen sie, ja, aber gute Werke, sie sind gut zu tun. Du sagst, es ist schlecht, meine gute Werke zu tun. Gute Werke sind gut, aber nicht, um uns Himmel zu verdienen. Gute Werke, die Bibel sagt, wir sind sein Werk geschaffen zum guten Werke, sagt der Epheser 2, Vers 10. Wir sind gerettet, damit wir guten Werke tun können. Da kommen gute Werke vor. Aber wenn Jesus alles für mich am Kreuz getan hat, wenn es Werk komplett ist, vollbracht ist, wieso muss ich für den Herrn leben? Soll ich, wird ich für den Herrn leben? Es ist egal, oder? Paulus denkt anders. Er will wie ein treuer Diener, ein Verwalter treu leben, weil ein Tag kommt, der das Preisgericht heißt. Ein Tag, wo wir schon gerichtet werden nach unseren Werken. Und wir Lohn bekommen oder Lohn verlieren, nachdem entsprechend, was wir mit unseren Gaben, unseren Talente getan haben. Es spricht von einem Beispiel, so wie Gold, Silber, kostbare Steine und Holz, Heu, Stroh. Wenn jemand etwas baut und ein Feuer kommt, was brennt, ist das Holz, Heu, Stroh. Aber was bleibt, wäre dann der Edelstein, der Edelmetall. Das bleibt. Und so wird beim Preisgericht wie ein Feuer, wird unser Werke geprüft. Und Jesus sagt, dass es Lohn geben wird. Paulus erwartet das. Er lebt für diesen Tag. Er lebt nicht für den Gegenwart, er lebt für die Zukunft. Aus einem weisen Baumeister. Damit er einen Lohn empfangen könnte. Das heißt, wir können einen Lohn bei dem Preisgericht Jesu erwarten, wenn seine Kinder sind. Wir sprechen hier von gläubigen Menschen, das muss ich klären. Wir sprechen nicht von Ungläubigen. Ungläubigen werden das weise Throngericht erfahren und die Ewigkeit getrennt von Gott. Wir sprechen hier von Geschwister, Leute, die Jesus kennen, die die Gnade Jesus angenommen haben. Und das wird dann so gerichtet. Kommt das dir irgendwie selbstsüchtig vor? So irgendwie fleischlich, dass Paulus nach einem Lohn gelebt hat? Ich möchte zum Schluss merken, warum er für einen Lohn lebt. War Paulus ehrgeizig für sich, um einen Lohn zu haben, damit im Himmel er mehrere Kröne tragen durfte? War das sein Ziel? Ist das, was Gott haben will? Also Epheser 2 widerspricht das ganz, weil er sagte, durch Gnade, gerettet durch den Glauben, nicht aus euch, es ist ein Geschenk, eine Gabe Gottes. Nicht aus Werken, damit keiner sich rühme. Das hat Paulus auch gesagt. Es geht nicht um Ruhm, nicht für uns. Gott und Paulus wollte Lohn bekommen, damit er Jesus größer machen könnte. Das war sein Ziel. Und die beste Erklärung, was dieser Lohn sein könnte, die ich habe, ist, dass der Lohn sein wird, dass für die Ewigkeit die, die treu waren, die weise Baumeister waren, die wirklich Gold, Silber, diesem Edelsteine, die das Feuer prüfen, überstehen werden, die was übrig bleiben, die mit richtigen Motivationen für den Herrn gelebt haben, zu seiner Herrlichkeit gelebt haben, sie werden mehr für den Herrn, für die Ewigkeit tun können. Sie werden mehr Möglichkeiten haben. So sagt Jesus auch bei dem Gleichnis im Talenten. Für die Ewigkeit wird es einen Unterschied geben. Nun, wir werden alle froh, da zu sein. Wirklich, es wird eine Gnade, dass alle da ist, dass wir da sein können. Aber es ist zwar möglich, wie sagt er, dass wir nur wie durchs Feuer kommen, dass wir reinkommen, aber untreu waren. Es ist möglich. Das möchten wir betonen, aber ich möchte dann zu dem Punkt kommen. Wieso dann will ich für den Herrn leben? Es geht um Lohn, aber geht im Lohn um mich? Nein, letztendlich geht es um Gott. Zum Schluss möchte ich dann wieder in 1. Korinther in Kapitel 10 aufschlagen. Ich möchte dich fragen, wie ich angefangen habe. Warum kommst du in Gottesdienst? Also das Wetter ist schön draußen. Viele gehen wandern. Sie nutzen das aus. Weil später wird es zu warm, meinen sie. Warum sitzt du hier? Ich hoffe, du nicht gekommen bist wie ich als Kind für Computerspiele. Warum kommst du aber? Wieso willst du morgen früh deine Bibel lesen? Warum möchtest du unter der Woche für den Herrn sprechen? Machst du das, damit andere dich loben werden, dicken Lob bekommen, weil ich für den Herrn was gesagt habe? 1. Korinther 10, Vers 31. Jetzt haben wir den Maßstab von Paulus. Eine Stelle, wo er um Fleisch zum Opfer, Götzen geopfert, spricht, sollen wir das essen, sollen wir das nicht essen? Und Paulus sagt, das als Schlusspunkt, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Warum sollten wir für den Herrn leben? Machen wir das vor den Menschen, um gesehen zu werden? Paulus oder Jesus sagt, sie haben ihren Lohn. Sie kriegen das. Den Lob von den Menschen. Oder leben wir zur Ehre Gottes? Geschwister, wir können vieles Gutes für den Herrn tun, aber mit falschen Beweggründen. Ich denke, wenn wir ehrlich sind, das vielleicht ist nicht so krass wie meine Beispiele, aber oftmals geht es um uns. Und dass wir das den Herrn sagen und dass wir bereit sind, von Jesus korrigiert zu werden, wo er sagte, tut das nicht, um von Menschen gesehen zu werden. Wenn ich zu lang nicht im Gottesdienst bin, dann werden andere über mich reden. Wenn sie schlecht über mich denken, dann sollte ich kommen. So Pflicht, okay? Wir können schnell zurück zu dem Pharisäer kommen und sagen, das mache ich, weil ich muss. Ich soll, weil dann andere sehen mich. Tu das nicht für Menschen, was letztendlich um uns geht. Tu alles, was du machst, zur Ehre Gottes. Warum sage ich alles? Weil er sagte, ob ihr nun esst oder trinkt. Also auch wenn du heute am Mittagessen isst, okay, also ganz ehrlich, wenn wir essen, ja, was zu essen, vor allem die Männer, okay, wir sitzen da fast schnell in den Mund, dann, wir genießen das, okay. Paulus sagt, selbst wenn wir essen und trinken, also in dem Zusammenhang spreche ich von dem Wahl, was er isst und trinkt, vom Götzenfleisch zum Opfern gegötzt, zum Götzen geopfert, und auch in dem Fall, was auch immer du machst, ob du so oder so entscheidest, tu es zur Ehre Gottes. Alles, was du machst, deine Arbeit. Du sagst, aber kleine Sachen in der Arbeit, muss ich das machen und das machen. Und keiner wird merken, mein Chef wird gar nicht merken, ob ich da geputzt habe oder nicht. Oder ob ich die kleine Dings gemacht habe oder nicht. Machst du das für deinen Chef? Oder machst du deine Arbeit für Gott, für den Herrn? Es geht um ihn. Es geht um seine Ehre. Und wenn du sein Kind bist, wirst du ihm gefallen, wirst du nach ihm leben. Das war Paulus sein Herzenswunsch für diese Geschwister und auch für uns. Alles, was wir tun, zu seiner Ehre, weil wir ihn so gern haben. Das Ende der Motivationen, das Ende des von einer Pflicht, muss ich jeden Sonntag im Gottesdienst kommen? Oder komme ich, weil ich Gott liebe? Muss ich meine Bibel lesen? Also du bist Christ immer noch, wenn du deine Bibel nicht liest. Aber wenn du das nicht machst, oder wenn du es nur machst als Pflicht, wir sollten deine Bibel lesen. Manchmal ist es schon schwieriger als anderen. Ich denke nicht, dass wenn es als Pflicht vorkommt, dann soll ich sowieso nicht lesen, weil es für eine Pflicht, dann mache ich das gar nicht. Das ist nicht, was Jesus meinte. Wir sollten immer noch machen, aber wir sollten das bekennen. Sag, Herr, weißt du, ich bin nicht so gut drauf heute. Lass dem Herrn sagen, dein himmlischer Vater sagen. Sag, ich möchte, dass du mein Herz aufwärmst, dass ich lesen kann und von dir was bekommen. Zur Ehre Gottes leben. Gott allein gebührt alle Ehre. Ihm allein gebührt alle Herrlichkeit. Ich möchte sagen, das sagen wir oft, aber ich sage es trotzdem wieder, du bist nicht für dich geschaffen. Männer, du bist nicht für deine Frau letztendlich geschaffen. Frauen, du bist nicht für deinen Mann geschaffen. Kinder, du bist nicht für deine Eltern geschaffen. Und umgekehrt, du bist letztendlich für deinen Gott, deinen Schöpfer geschaffen. Und wenn du dieses Prinzip wahrnehmen kannst und in der Praxis umsetzt, dann lebst du, erfüllst du deinen von Gott gegebenen Zweck deines Lebens. Und wirst du auch selber, du denkst auch, und dann wird es mühsam sein. Und dann, nein, im Gegenteil. Dann hat alles deine Ordnung, genau wie es sein soll, weil er die Ehre bekommt. Es geht um ihn. Es geht nicht um Pflicht mehr. Es geht nicht mehr um, ja, muss ich den für mich ab und zu so den Windel wechseln von dem Kleinen. Okay? Nee, ich darf das machen. Ob ihr nun esst oder trinkt oder Windel wechselt oder Fenster putzt oder Reifen wechselt, was weiß ich, tut alles zur Ehre Gottes, weil er so groß ist. Das ist, wie es ausschaut, in seinem Königreich zu leben. Und da finden wir echt Freude. Ich merke, wenn ich was von den Herrn tue, mit ganzem Herzen, von den Herrn was tue, dann auf einmal würde ich das im ganzen Herzen machen. Will ich nicht mehr meine Pflicht erfüllen. Ich will es ganz machen, weil ich ihn so liebe. Tue deine Gerechtigkeit, übe Gerechtigkeit, nicht um gesehen zu werden. Lebe richtig, lebe nach Gottes Wort, weil du Gott liebst, weil er dein himmlischer Vater ist. Durch seine Kraft, durch diese Beziehung mit ihm, gibt er die Kraft, so zu leben und ihm zu verherrlichen. Und eines Tages, bald, werden wir alle im Himmel sein und wir werden seine große Gnade und Macht preisen. Und wir werden einander anschauen und sagen, wow, was für eine Gnade. Schau, was geschehen ist. Das war der Herr, sein Werk. Und er gehört, er bekommt alle Ehre. Wir wollen beten. Danke, Herr. Du bist so groß. Wir möchten dich ehren und preisen. Und wir beten dich an, weil du uns geschaffen hast, uns gerettet hast und uns bekräftigt, für dich zu leben. Amen.